Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir sind in einer Predigtreihe. In der Predigtreihe zeigt Wirkung. In dieser Predigtreihe geht es um die Auswirkungen, die es hat, wenn Gott sein Reich baut, wenn Gottes Reich in diese Welt hineinkommt. Und da gibt es ganz verschiedene Auswirkungen und wir fassen es unter vier solchen Überbegriffen. Und eine Sache ist Versöhnung, eine andere ist Kraft, wo es heute darum geht. Es geht um Gerechtigkeit und um Schönheit. Und zu jedem von diesen Themen haben wir jeweils zwei Predigten. Einmal geht es um die Frage, was hat das speziell mit dir zu tun? Und einmal, was hat es mit den anderen zu tun? Was macht es mit deinem Umfeld? Die letzten zwei Wochen ging es ums Thema Versöhnung. Einmal Versöhnung für dich und dann Versöhnung in der Welt, Versöhnung mit anderen, auf Rache verzichten können. Und heute und die nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Kraft. Heute werde ich was dazu zeigen, was das Thema Kraft und du, Kraft für dich. Und Thorsten wird nächste Woche zum Thema Kraft und die anderen predigen. Also heute steigen wir ein mit der Frage Kraft für dich. Was ist Kraft für dich? Ein kontroverses Thema. Gott kommt in die Welt und Gott bringt Kraft mit. Das hat etwas mit Kraft zu tun. Etwas passiert, etwas verändert sich. Wir alle brauchen Kraft, wir brauchen Energie zum Leben. Und die Frage ist, woher nehmen wir diese Energie? Woher nimmst du deine Kraft? Überleg mal kurz, woher nimmst du deine Kraft? Was gibt dir Kraft? Ganz spontaner Einfall. Woher nimmst du Energie? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Was gibt dir Kraft? Ich habe auf der CC-Freizeit, wir waren mit der City Church auf einer Freizeit im Januar, kann ich sehr empfehlen, fahrt nächstes Jahr mit. Und da habe ich gelernt, dass jemand, ich glaube, 4 Eier zum Frühstück isst. Ja? Low Carb, High Bro, das gibt Kraft. Ja? Wenig Kohlenhydrate, ganz viel Protein, Muskelaufbau. Vielleicht gibt dir aber auch was anderes Kraft, zum Beispiel eine Beziehung. Du arbeitest unter der Woche, bist vielleicht gar nicht hier in Würzburg, sondern irgendwo anders, studierst vielleicht irgendwo auswärts und am Wochenende, da siehst du deinen Partner und das gibt dir Kraft, diese Beziehung, da tankst du auf, das gibt dir Kraft für die nächste Woche. Oder andere Menschen brauchen eine Vision, ein Ziel, einen Gedanken, der sie motiviert, der ihnen Kraft gibt. Zum Beispiel, du willst einen Marathon laufen. Und dieses Ziel, das gibt dir die Kraft, immer wieder zu trainieren, auch wenn du eigentlich vielleicht mal keinen Bock hast oder K.O. bist, du trainierst trotzdem, weil dir diese Vision Kraft gibt. Irgendwas gibt uns Kraft, wir brauchen Kraft zum Leben. Andere Menschen entwickeln eine unglaubliche Energie, die zerreißt es fast vor Energie, wenn sie irgendwo Ungerechtigkeit sehen. Und dann werden sie aktiv, das motiviert sie, das gibt ihnen Kraft, vielleicht einen gewissen Zorn. Und andere Menschen, die entwickeln diese Energie nicht bei Ungerechtigkeit, sondern einfach so, wenn sie etwas ärgert. Die sind angetrieben, die ziehen ihre Kraft daraus, dass sie sich über etwas aufregen können. Auch das gibt es. Es scheint so, dass als ob in unserer Seele, in uns drin, unglaubliche Kräfte wirken. Kraft ist da. Heute will ich euch etwas über eine ganz spezielle Kraft erzählen, und zwar über Wasserkraft. Wir beschäftigen uns mit Wasserkraft. Und ich fange an mit einer Geschichte, die hat Tom Wright, ein anglikanischer Bischof und Professor und schlauer Mensch, erzählt in einem seiner Bücher. Es war einmal. Die Geschichte geht los wie jede Geschichte. Es war einmal. Es war einmal ein Herrscher. Dem war es sehr wichtig, dass es seinen Leuten gut ging. Der Herrscher wollte das Beste für seine Leute. Aber der Herrscher, der war auch ein kleines bisschen autoritär. Ja, man könnte sagen, der Herrscher war ein Diktator. Im Land des Herrschers gab es eine Menge Quellen und Bäche, Flüsse. Und diese Wasserläufe, sie waren ganz unterschiedlich. Es gab da kleine Tümpel, Wasserlöcher, Bäche, aber auch reißende Flüsse, große Ströme. Sie versorgten die Menschen mit Wasser. In den Bachläufen tobten junge Burschen, sie spielten miteinander und sie planschten im Wasser, sie hatten Spaß. Manchmal, wenn die große Schneeschmelze kam, dann wälzten sich Wasserläufe durch Gegenden, wo vorher gar kein Wasser war. Eine richtige Wasserwalze hat alles platt gemacht, was sich in den Weg gestellt hat. Sauber war das Wasser auch nicht immer, aber frisch. Manchmal wurden die Leute krank vom Wasser. Der Herrscher wollte das Beste für seine Leute und er beschloss, diese wilden Wasserläufe in Kanäle zu lenken, dass sie nicht mehr einfach so durch das Land fluteten. Und die Wasserlöcher in den Städten, die hat er mit dicken Betonplatten abgedeckt. Der Herrscher führte die Kanäle weit um die Städte mit den Menschen herum, über das Land. Und die schmutzigen Wasserläufe, die blieben zugedeckt. Die Menschen haben daraus kein Wasser mehr genommen. Dafür sorgte der Herrscher, indem er ein großes Netz von kleinen Leitungen verlegt hat, kleine Wasserleitungen, mit denen er den Menschen Wasser gab. Und er fügte etwas Chlor in das Wasser bei. Das Chlor, das hat die schlechten Keime kaputt gemacht. Okay, auch die guten, aber was will man machen? Es wurden weniger Menschen krank. Das war gut. Die meisten Menschen waren froh, dass es keine Überschwemmungen mehr gab und dass die Kinder nicht mehr krank wurden von dem Wasser. Andere fanden es schade, dass die Kinder gar nicht mehr im Wasser rumtollen konnten, weil gar kein Wasser mehr da war, sondern nur noch diese kleinen Leitungen. Und das Wasser, es schmeckte einfach nicht so frisch. Es war alt, abgestanden, ebenso ein bisschen chlorig. Vielleicht kennt ihr das aus dem Italienurlaub, wenn ihr am Meer seid. Das Wasser schmeckte nicht mehr so richtig. Aber gut, es kam zuverlässig, in kleinen, wohldosierten Mengen, ein bisschen wenig, aber genug zum Leben. Es reichte gerade so. Und die nächste Generation, die erinnerte sich gar nicht mehr an diese Bachläufe, an die Kinder, die im Wasser spielen. Sie erinnerten sich kaum mehr an diese alten Quellen. Ein paar alte Leute haben noch davon erzählt, von diesen Wasserlöchern und dass es die gibt, dass unter manchen Häusern noch alte Brunnen schlummern. Aber die meisten erinnerten sich nicht daran. Manche, ganz wenige, besonders mutige, naja gut, man kann auch sagen, einfach besonders verzweifelte Menschen. Auf jeden Fall ein paar wenige, die haben noch nach diesen Wasserlöchern gesucht, haben heimlich Wasser aus diesen Wasserlöchern rausgeholt. Aber es waren nicht viele. Es war viel Wasser unter diesen zugedeckten Brunnen. Es wurde ja kaum abgeschöpft. Und unter den Betondeckeln bildete sich eine riesige Wasserblase unter der Stadt. Irgendwann, eines Tages, war der Druck zu groß und die Betonplatten, sie bekamen Risse. Das Wasser schoss in Fontänen aus dem Boden heraus und es zerriss den Boden, die Straßen, sie gingen kaputt. Unkontrolliert flutete dieses ganze Wasser eine dreckige, braune Brühe mitten durch die Stadt. Sie schwemmte manche Autos weg und auch manche Betonhäuser. Die schmutzigen, braunen Fontänen, sie waren richtig gefährlich und die Leute hatten Angst vor ihnen. Sie waren gefährlich und auch ein kleines bisschen faszinierend. Manche Menschen standen einfach da und sahen diese Fontänen an und dachten sich, wow, wie viel Kraft. Ganze Städte versanken im Chaos, aber einige Menschen waren entzückt. Endlich wieder frisches Wasser. Endlich nicht mehr diese Leitungen mit diesem Chlorgeschmack. Und draußen auf den Feldern, da wo das Wasser aus der Stadt hinausflutete, begannen die ersten Kinder im Matsch zu spielen. Plötzlich hatte jeder genug Wasser. Es war nicht rein und nicht unbedingt sauber. Und auf gar keinen Fall war es unter Kontrolle zu bringen. Wir, unsere westliche Gesellschaft, wir sind das Volk aus dieser Geschichte. Und der Herrscher, der über das Volk herrscht, der das Beste für das Volk will, aber manchmal auch ein bisschen autoritär ist, das ist unser westliches Denken, unsere Grundphilosophie, unsere Weltanschauung. Das ist die Philosophie, die seit gut 200 Jahren unser Denken prägt, die Aufklärung. Sie ist rational und sie handelt klug. Und das Wasser, diese Kraft, die irgendwo im Boden schlummert, das ist diese Kraft, die wir heute meist Spiritualität nennen. Eine verborgene Quelle irgendwo in den Herzen von uns Menschen, irgendwo tief in unserer Gesellschaft. Beides. Die Philosophie und die Spiritualität. Beides hat Gefahren und beides hat große Vorteile. Die Aufklärung hat uns sehr viel Gutes gebracht. Auf das möchte ich gar nicht verzichten. Wenn ich jetzt in ein Flugzeug einsteige, dann freue ich mich, dass das ein Ingenieur gut ausgetüftelt hat und dass er nachgedacht hat. Und dass es nicht nur ein Bauchgefühl ist, dass das Flugzeug auch in der Luft bleibt. In der Aufklärung, da zählen in der Auseinandersetzung Argumente. Wir tauschen uns sachlich über Dinge aus. Ich mag das, mir kommt das entgegen. Ich diskutiere lieber so, als total emotional über ein Thema zu streiten. Wir haben uns an die Vorteile gewöhnt und das ist gut so. Das sind gute Vorteile. Und gleichzeitig, wenn ich ein bisschen zurücktrete von dieser Welt, in der ich jeden Tag lebe, dann denke ich mir, das kann ja auch nicht alles sein. Ist das alles? Ich spüre, dass diese Art zu denken und zu leben mich nicht restlos zufrieden macht. Ich komme damit gut durch, aber richtig, richtig zufrieden macht es mich nicht. Und manchmal spüre ich, wie mir dabei die Kraft ausgeht, wie mich das ermüdet, diese ganzen rationalen Argumente abwägen. Das ist alles so logisch. Das kann müde machen. Und immer wieder denke ich mir, ja, es muss doch noch was anderes geben. Und da ist irgendwo tief in uns drin so etwas, was wir Seele oder Inneres oder wie auch immer nennen. Wir spüren das, da ist noch was. Und das braucht mehr als keimfreies Wasser. Das sucht nach einer frischen Quelle, nach Inspiration, nach Lebendigkeit, nach Erfüllung, nach Spiritualität, nach Kraft, die nicht aus uns selbst rauskommt, die wir nicht selbst erfunden haben. Eine solche Kraft, die hat viel Energie. Sie kann uns Freude machen, wie den Kindern, die draußen in diesem Matsch spielen und Spaß haben. Voll Lebendigkeit. Und diese Kraft kann auch zerstören. Sie kann Betonhäuser kaputt machen, Sachen über die Straße spülen. Spiritualität, diese Kraft kann unsere Welt bereichern und beschenken, ihr Sinn geben. Aber sie kann auch zu verbohrtem Fundamentalismus werden. Sie kann so weit führen, dass Menschen dieses Flugzeug nutzen, um in ein Haus zu fliegen. Es ist also kein ganz ungefährliches Thema, wenn wir uns mit Kraft beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir eine Quelle finden, eine gute Quelle. Eine Kraft, die Gutes bewirkt. Eine saubere Quelle. Aber wahrscheinlich werden wir keine portionierte Kraft finden. Keine keimfreie Quelle. Vielleicht finden wir frisches Wasser, aber es wird nicht so sicher sein wie das andere. Ein Risiko wird bleiben. Spiritualität ist immer auch ein Abenteuer. Johannes hat Geschichten über Jesus aufgeschrieben und er erzählt uns eine Geschichte, in der es auch um eine Wasserstelle geht, um Wasserkraft. Jesus läuft durch die Provinz, durch die Randbezirke. Er gewährt durch Samaria. Samaria, das ist so die Peripherie vom jüdischen Reich. Und er läuft durch diese Gegend. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, antwortete die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagt die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Jesus redet mit einer Frau, die er nie zuvor gesehen hat. Eine Fremde, irgendjemand. Wahrscheinlich fühlt sich diese Frau wie ausgestoßen, vergessen. Menschen, wie ein Mensch, der einfach vom Leben geprägt ist, stumm vom Leben erzogen wurde. Im weiteren Gespräch zwischen dieser Frau und Jesus wird rauskommen, dass sie keinen Mann hat. Jesus sagt ihr auf den Kopf zu: Du hattest viele Männer und den, den du jetzt hast, der ist nicht mal dein Mann. Wahrscheinlich nur eine Affäre, irgendjemand, der X-te. Und das Dorf, das verachtete die Frau für ihren Lebensstil. Und Juden wiederum, die verachteten das ganze Dorf, nicht nur diese Frau für ihren Lebensstil, sondern das ganze Dorf. Das waren Samaritaner, ein Volk, das sich mit anderen Völkern vermischt hat, das die Gebote nicht ordentlich hält. Ein Volk am Rand. Nichtse, niemande. Umso verwunderter ist die Frau, dass Jesus sie bittet, ihr zu trinken zu geben. Aus derselben Schale, aus der die Frau trinkt. Normal hätte das nie ein Jude getan. Sie haben versucht, jeden Kontakt einfach zu vermeiden. Und Jesus fragt diese Frau. Die Frau ist verwundert, sie fragt nach. Und Jesus antwortet wirklich komisch. Vielleicht ist euch das aufgefallen, als ich gerade die Geschichte vorgelesen habe. Jesus antwortet total seltsam. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Die Frau versteht ihn nicht und ich verstehe die Frau gut. Seine seltsame Antwort. Wie will er mir denn bitte Wasser geben? Er hat nicht mal ein Gefäß, er hat nichts. Er hat kein Gefäß, mit dem er das Wasser aus dem Brunnen holen könnte. Und das Wasser wäre dann ja auch dasselbe, das die Frau ihm gibt. Und jetzt erklärt Jesus, dass er eigentlich nicht von Wasser als Wasser redet, sondern von etwas anderem. Er sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Ja, das ist ganz normales Wasser, das ist ganz normal. Du trinkst, du bekommst wieder Durst. Aber er redet von einem anderen Wasser. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig werden. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Wasserkraft. Eine Kraft von innen raus. Die Frau mit ihrem kaputten Leben ist nicht verloren. Sie wurde nicht vergessen. Gerade jetzt, 2000 Jahre später, sitzen wir hier und erzählen uns die Geschichte von dieser Frau. Sie ist diesem Mann begegnet, der ihr erklärt, dass er eine ganz andere Quelle für sie hat. Eine Quelle, die immer sprudelt, die sie immer versorgen wird. Frisches Wasser. Nicht nur so ein paar Tropfen aus der Leitung, sondern eine richtige Quelle, die sprudelt mit frischem Wasser. Jesus beschreibt hier die Wirkung von Gottes Reich, das in die Welt kommt. Gott kommt in die Welt und wer ihm folgen will, dem eröffnet sich eine ganz neue, eine ganz andere Kraftquelle, etwas Neues. Gott kommt in die Welt und er hat Kraft dabei. Etwas später greift Jesus das Bild von der Quelle nochmal auf. Johannes hat auch das aufgeschrieben. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er, also Jesus, sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an Jesus glauben. Der Geist war zu diesem war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Jesus sagt hier, wer an ihn glaubt, der wird den Heiligen Geist bekommen und das wird so eine Kraftquelle sein. Und immer wieder spüren Menschen diesen Durst nach mehr, diese leise Stimme. Vielleicht ein leises Echo von Gottes Reich, das sagt, es gibt noch mehr zu entdecken. Immer wieder suchen Menschen diese Kraft des Heiligen Geistes. An Pfingsten erleben die Jünger den Heiligen Geist. Und sie finden gar keine richtigen Worte, ihn zu beschreiben. Sie sagen, es ist wie Flammen, die über unseren Köpfen stehen. Und sie fassen neuen Mut. Menschen aus aller Herren Länder kommen und sie können sie auf wundersame Weise verstehen. Keiner kann es erklären, aber es passiert. Die Bibel berichtet von ganz unterschiedlichen Auswirkungen dieser Kraft. Manche Menschen finden einfach Trost. Andere erleben eine übernatürliche Kraft, die sie auf wundersame Weise heilt, die sie gesund macht. Andere werden nicht geheilt und erleben trotzdem Trost durch diese Kraft. Manche reden mit Vollmacht. Sie reden also so, dass die Zuhörer merken, hier redet nicht nur ein Mensch. Aus diesem Mensch spricht eine andere Kraft. Vielleicht denkst du dir, okay, ja, das steht in der Bibel. Aber heute sieht es ja vielleicht anders aus. Vielleicht glaubst du, es gibt gar keine so eine Kraft. Du bist ein knallharter Materialist und du kommst gut durchs Leben. Das glaube ich dir. Ja, das kann so sein. Oder du glaubst schon an diese Quelle und du hoffst auf diese Kraft, aber gesund wirst du nicht. Und das tut weh. Und das glaube ich dir. Es ist nicht so, dass alles gut wird, wenn wir diese Quelle nur finden. Manchmal schmeckt für mich selber das Wasser in dieser Quelle irgendwie schal und abgestanden. Ja, so erlebe ich das manchmal. Aber manchmal merke ich auch, wie diese Quelle sprudelt, wie ich irgendwie Gott begegne und diese Kraft spüre, eine neue Kraft in meinem Leben bekomme. Ich begegne Gott. Und das ändert dann manchmal meinen Blick aufs Leben. Und manchmal ändert es das Leben selbst, die Umstände. Auch heute folgen Menschen dieser Stimme, diesem Echo. Diese Woche habe ich mit einem jungen Mann geredet. Er hat in der Zeit seines Studiums jeden Morgen verschiedene Themen in seinem Leben mit Jesus besprochen. Er hat gebetet, lange gebetet, jeden Morgen. Und er hat es entlang des Vaterunsers gemacht. Ein ganz bekanntes Gebet, vielleicht kennst du das. Es kommen einzelne Themen in diesem Gebet vor und er ist an diesen Themen sein Leben durchgegangen und hat mit Jesus geredet. Und er hat mir erzählt, wie viel Kraft und Halt ihm das in seinem Studium gegeben hat. Wie ihn das zu einer reiferen Persönlichkeit hat werden lassen. Vielleicht ist es nicht so deins, ganz alleine morgens diese Kraftquelle zu suchen. Vielleicht geht es dir wie mir, dass du es lieber mit anderen Menschen machst. Mir selbst fällt es auch leichter, mit anderen zusammen zu beten. Wir haben angefangen in der City Church diesen Herbst, einmal im Monat zu einer wirklich unchristlichen Zeit zu beten. Sehr, sehr früh. Und ich hätte es nicht gedacht, aber wir stehen um 6 Uhr, oder wir stehen vorher auf, um 6.15 Uhr fangen wir an, also ich stehe dann meistens um 5 oder so auf. Und dann beten wir eine Dreiviertelstunde bis um 7. Ich hätte es nicht geglaubt, aber diese Dreiviertelstunde, die gibt mir wirklich Kraft für den Tag, für die ganze nächste Woche. Ja, so ein Morgengebet kann eine Kraftquelle sein und es hilft. Manchmal ändert dieses Gebet meinen Blick auf mein Leben, auf meine Welt und manchmal ändert es die Welt selbst, die Umstände. Und wenn du das selbst mal ausprobieren willst, dann kannst du einfach auf citychurch.de schauen. Da findest du immer die nächsten Termine. Alles schon gut. Vielleicht weißt du gar nicht, wie man betet, hast es noch nie gemacht. Es könnte sein, dass es dir hilft, wenn du das am Anfang mit jemandem zusammen machst, einem Profi, jemand, der das schon öfter gemacht hat, dann kannst du am Ende von diesem Gottesdienst hier hoch in die letzte Reihe kommen. Da sitzen jeden Gottesdienst Menschen, die warten nach dem Gottesdienst auf dich. Die beten gerne mit dir. Die erklären dir, wie das geht. Oder du weißt sehr wohl, wie beten geht, aber irgendwie kannst du einfach gerade gar nicht selber beten. Du brauchst Hilfe. Jemand, der mit dir betet, der für dich betet. Dann komm einfach nach oben. Wo wir Gott begegnen, mit ihm Zeit verbringen, mit ihm reden, da verändern sich Dinge. Und manchmal spürt man diese Kraftquelle, von der Jesus spricht, den Heiligen Geist, einfach so, ohne dass man sich eine spezielle Zeit zum Beten nimmt. Es gibt diese Momente, in denen dir einfach so klar wird, dass du nicht alleine bist, dass du nicht vergessen wurdest, dass du nicht alles aus deiner eigenen Kraft schaffen musst, dass jemand anderes für dich Kraft hat. Solche Momente kann man suchen, man kann sie nicht machen, aber man kann sie suchen. Manchmal müssen wir vielleicht einfach aufpassen, dass wir nicht dran vorbeirennen, dass wir uns die Zeit nehmen, kurz stehen zu bleiben, uns zu wundern, das auf uns wirken zu lassen. Und in anderen Situationen können andere Menschen für dich diese Kraft sein. Gott wirkt auch durch andere Menschen, er begegnet dir in anderen Menschen und diese anderen Menschen können Kraft für dich sein. Aber da rede ich jetzt nicht drüber, da geht's nächste Woche drum. Ich glaube, viele Menschen hören in sich dieses leise Plätschern einer Quelle. Viele Menschen spüren, dass in ihnen eine Kraft wartet, entdeckt zu werden. Vielleicht spürst du das auch. Ein leises Echo von diesem Reich Gottes, das dir zuflüstert. Ja, sein Reich kommt. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich glaube, diese Stimme ist oft laut genug, dass wir sie hören können. Wir können sie leise hören zwischen diesen ganzen anderen Stimmen, dem ganzen Trubel in unserem Kopf, in unserem Leben. Aber sie ist auch eine freundliche Stimme, eine zurückhaltende Stimme, auf keinen Fall schrill. Wenn wir wollen, können wir sie bestimmt auch überhören. Aber sie ist da und sie bleibt da. Wir haben gleich eine Zeit der Stille. Dabei werden wir Bilder sehen zum Thema Kraft. Bilder, die ihr eingeschickt habt, die ihr mit diesem Thema verbindet. Und nach dieser Stille wird Thorsten mit uns beten. Und danach feiern wir gemeinsam Abendmahl. Das ist auch eine Möglichkeit, Jesus zu begegnen, dieser Kraft zu begegnen. Jesus lädt dich ein. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.